Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Prompt mich mal. Stell dir doch mal Folgendes vor. Wir reisen ein paar Jahre in die Zukunft, so ins Jahr 2031.
Mhm.
Und da sitzt ein richtig hochbezahlter Softwareentwickler in einem riesigen Pariser Großraumbüro. Er arbeitet für eine europäische, absolut systemrelevante Bank.
Okay, also ein ziemlich sensibler Job?
Absolut. Und offiziell arbeitet er natürlich auf der braven, bankeigenen, staatlich abgesegneten IT-Infrastruktur. Aber inoffiziell, und jetzt wird's spannend, hat er so einen privaten Laptop unter dem Schreibtisch versteckt.
Ah, okay.
Ja, verbunden über einen mobilen Hotspot von seinem Handy. Und auf diesem Laptop kopiert er gerade hochsensible Architekturentwürfe der Bank in ein amerikanisches KI-System, das er, Achtung, auch noch aus eigener Tasche bezahlt.
Wahnsinn.
Und er macht das nicht mal, weil er irgendwie kriminelle Absichten hat oder die Bank hacken will.
Sondern
er tut das einfach, weil er seinen Job sonst nicht mehr in der vorgegebenen Zeit schaffen würde. Das europäische System, das er nutzen muss, das ist schlichtweg, naja, zu dumm.
Ja, das ist ein hartes Bild, aber genau, das ist der Kern unseres heutigen Deep Dives.
Richtig. Wir haben heute einen echt massiven Stapel an Research und detaillierten Szenariopapieren vor uns. Und die zeichnen eine super spezifische Zeitlinie von den Jahren 2025 bis 2031.
Mhm.
Und unser großes Lernziel heute ist es, mal aufzudröseln, was technologisch und wirtschaftlich eigentlich passiert, wenn ein kompletter Kontinent, also in dem Fall Europa, den Anschluss an diese exponentielle KI-Entwicklung verpasst.
Genau, und da schauen wir uns an, warum diese Hoffnung auf rein clevere Software ohne die physische Rechenleistung echt eine gefährliche Illusion ist.
Ja.
Und wie das dann quasi fast zwangsläufig in so einer unkontrollierbaren Schatten-IT endet, wie du sie gerade beschrieben hast.
Absolut. Und wir sprechen am Ende auch noch darüber, wie sich der Arbeitsmarkt für Akademiker komplett verändert, wenn KI anfängt, im laufenden Betrieb dazuzulernen. Aber lass uns mal direkt ins Jahr 2025 springen. Da gibt es ja anfangs eigentlich einen ziemlichen Hoffnungsschimmer, oder?
Ja, total. Also anfangs 2025 taucht quasi aus dem Nichts ein neues asiatisches Modell auf. DeepSeek R1 ist da so ein Stichwort.
Mhm.
Und dieses Modell ist extrem günstig im Betrieb. Es hat eine unfassbare architektonische Effizienz und kommt bei so diversen Tests, also Benchmarks, echt überraschend nah an die Leistungsgrenzen von diesen riesigen amerikanischen Modellen ran.
Mhm. Krass. Das heißt, die haben einfach eine smartere Bauweise gefunden.
Genau. Und die Gewichte des Modells, also diese ganzen trainierten neuronalen Verbindungen, die sind sogar öffentlich zugänglich. Und die Reaktion in den europäischen Führungsetagen, die ist natürlich, naja, eine Mischung aus absolutem Triumph und massiver Erleichterung.
Ja, das leuchtet mir strategisch auch sofort ein. Ich meine, man hat in Europa ja die ganze Zeit auf diese amerikanischen Mega-Rechenzentren geschielt, auf diese Milliardenbudgets und sich eingeredet, das können wir uns sparen.
Mhm. Ja, dieses Hoffen auf die Abkürzung.
Genau. Und wenn jetzt ein asiatisches Team beweist, dass man durch elegante Architektur, durch reine mathematische Cleverness quasi dasselbe Ergebnis erzielen kann, das ist ja wie ein Freifahrtschein.
So fühlt es sich an, ja.
Lass mich da mal ein Bild bemühen, um das aufzudröseln. Das ist doch so, als würde man glauben, man kann einen Formel-1-Rennen mit einem extrem gut getunten VW Golf gewinnen.
Okay.
Weil der eben kaum Sprit verbraucht und einen genialen Bordcomputer hat. Während die Konkurrenz drüben im Silicon Valley riesige Hypersportwagen mit endlosen Tanklastzügen an Benzin auf die Strecke schickt. Stimmt das so in etwa?
Also dieser Golfvergleich fängt die europäische Psychologie eigentlich echt gut ein, aber er verkennt die physikalischen Gesetze dieser speziellen Industrie völlig.
Okay, wieso?
Weil das Benzin in deiner Analogie, das ist in der KI-Entwicklung dieser berühmte Compute, also die reine Rechenleistung. Und wir sprechen hier halt nicht von ein paar Grafikkarten mehr oder weniger.
Sondern?
Wir sprechen von Skalierung auf der Ebene ganzer Stromnetze. Also die Szenarien zeigen für 2025 einen amerikanischen Compute-Vorteil von 12,4x gegenüber Europa.
12,4? Das ist massiv.
Ja, die USA bauen da Rechenzentrumscluster im Bereich von über 17 Gigawatt, während die gesamte europäische Infrastruktur bei so etwas über einem Gigawatt stagniert.
Aber warte mal, wenn der asiatische Algorithmus doch bewiesenermaßen effizienter ist, warum zwingt uns das dann trotzdem in die Knie? Ich meine, Wenn ich die Aufgabe mit einem Zehntel der Rechenleistung lösen kann, dann ist dieser riesige Gigawatt-Rückstand doch plötzlich irrelevant, oder nicht?
Und genau das ist der fatale Denkfehler. Das ist die Illusion der Effizienz.
Okay.
Weil Effizienzgewinne in der Software existieren ja nicht in einem Vakuum.
Mhm.
Wenn Forscher eine Methode finden, um ein Modell bei gleicher Leistung 10-mal kleiner zu machen, naja, dann lesen die US-Labore doch dieselben Paper.
Ah, ja, logisch.
Die nehmen diesen genialen Effizienzgewinn, aber anstatt jetzt Geld zu sparen oder sich auszuruhen, wenden die diese neue, effizientere Architektur einfach auf ihre 17-Gigawatt-Infrastruktur an.
Oh wow. Das heißt, sie skalieren das einfach brutal hoch.
Exakt. Effizienz ersetzt Skalierung nicht, sie multipliziert sie. Der amerikanische Ansatz verlangsamt sich ja nicht durch clevere asiatische oder europäische Algorithmen. Im Szenario veröffentlichen die US-Konkurrenten nur Wochen später Modelle, die durch die Kombination aus dieser neuen Software und einfach brutaler Hardwaregewalt kognitive Fähigkeiten zeigen, die vorher völlig undenkbar waren.
Verstehe. Intelligenz ist also am Ende eine emergente Eigenschaft von massiver Skalierung. Das bedeutet, wir optimieren brav unseren kleinen Motor, aber die Konkurrenz baut denselben optimierten Motor 100.000-mal in eine gigantische Maschine ein.
Ganz genau.
Wahnsinn. Und das führt in unserem Research-Stapel dann ja direkt in diese strategische Krise so zwischen 2026 und 2027.
Ja, da wächst der Compute-Rückstand Europas dann sogar auf fast das 16-fache an.
Krass. Und was wir dann sehen, ist ja der absolute klassische politische Reflex.
Mhm. Regulierung.
Genau. Wenn wir technologisch nicht dominieren können, dann müssen wir den Markt regulieren. Es wird dann so ein europäisches Vorzeigemodell gepusht. Nennen wir es mal Helios. Und es gibt strenge Vorgaben für sogenannte digitale Souveränität. Also kritische Infrastruktur, Banken, Behörden, alle sollen gefälligst lokale europäische Modelle nutzen.
Aber die Wertschöpfung angeblich auch.
Aber?
Aber die Krux liegt in der technologischen Verzögerung. Dieses Helios-Modell ist nicht per se schlecht, aber es operiert halt konstant mit einem technologischen Rückstand von etwa 1,5 Jahren auf die amerikanische Frontier-KI.
Also Frontier-KI, das ist diese absolute Grenze des Machbaren im Moment, oder?
Genau, da wo Hardware und Architektur perfekt synchronisiert sind.
Aber da muss ich jetzt mal kurz einhaken. 1,5 Jahre. Also für jeden normalen IT-Manager in Europa klingen 1,5 Jahre Verzögerung nach einem Traum.
Haha, ja.
Ernsthaft, eine normale ERP-Systemeinführung in einem DAX-Konzern dauert doch locker 3 bis 5 Jahre. Warum sollten 18 Monate bei einem Text- oder Code-Generator plötzlich das wirtschaftliche Rückgrat brechen?
Weil wir KI einfach nicht mit klassischer Software vergleichen dürfen. KI-Modelle entwickeln sich nicht linear, sondern exponentiell.
Okay, erklär das mal genauer.
Naja, ein Modell aus dem Jahr 2025 kann dir vielleicht eine nette E-Mail schreiben oder rudimentären Code ausgeben.
Mhm.
Ein Modell aus dem Jahr 2026, das 1,5 Jahre weiter ist, das schreibt dir nicht nur den Code, das analysiert deine gesamte Softwarearchitektur, das findet Sicherheitslücken, die ein menschliches Team übersehen hat, und dann schreibt das komplette Backend autonom neu.
Ach krass. Das ist ein völlig anderes Level.
Absolut. Das sind völlig unterschiedliche Kategorien von Wertschöpfung. Der europäische Entwickler mit seinem Helios-Modell tippt quasi noch Anweisungen ab, während der amerikanische Entwickler eher als Manager von einem autonomen Maschinenteam agiert.
Und da schließt sich der Kreis zu meinem Pariser Bankentwickler aus der Einleitung.
Genau der.
Die Bank zwingt ihn aus Compliance-Gründen auf das europäische System, das aber diese komplexen architektonischen Aufgaben gar nicht packt. Seine amerikanischen Konkurrenten bei den Wall Street-Banken nutzen aber die US-Modelle und liefern quasi die 10-fache Menge an fehlerfreiem Code.
Ja, und um nicht gefeuert zu werden, weil er ja sonst seine Ziele nicht schafft, flüchtet der Franzose in die Illegalität.
Er betreibt diese Schatten-IT auf dem Privatlaptop.
Richtig. Und die Dimension dieser Schatten-IT ist riesig und paradoxerweise der absolute Sargnagel für diese ganze angestrebte Datensicherheit.
Weil die Leute Wege drumherum finden.
Exakt. Die Regulierung, die eigentlich die Daten schützen sollte, führt dazu, dass die Mitarbeiter ihre sensibelsten Unternehmensinterna, API-Keys, Strategiepapiere und eben Quellcodes über private, völlig ungesicherte Accounts in amerikanische Server pumpen.
Wahnsinn. Die IT-Sicherheitsabteilungen der europäischen Konzerne operieren dann also komplett blind?
Sie müssen quasi wegsehen, weil die Produktivität der Mitarbeiter sonst einfach kollabieren würde.
Okay, aber lass uns mal den Teufel an die Wand malen. Selbst wenn wir diese Compliance-Katastrophe für einen Moment ignorieren, die Arbeit wird ja zumindest erledigt. Europa profitiert also quasi durch die Hintertür trotzdem von der amerikanischen Technologie?
Ja, die Arbeit wird erledigt, das stimmt. Aber der Profit, der verschiebt sich. Und das bringt uns zu so einem Konzept, das in den Wirtschaftsanalysen Value Capture genannt wird. Also Wertabschöpfung.
Okay.
Mit am Ende die Marge.
Ah, wer kassiert das Geld?
Genau. Lass uns da mal auf die Dienstleistungsbranche schauen. Das ist ja ein Sektor, auf den Europa extrem stolz ist. Nehmen wir an, wir haben eine renommierte Anwaltskanzlei in Mailand.
Mhm.
Die verlangte bisher absolute Premium-Stundensätze, weil sie komplexe europäische Handelsrechtsfälle manuell aufarbeiten konnte. Das hat Tage und Wochen gedauert.
Und jetzt tauchen hochgerüstete amerikanische Kanzleien auf dem europäischen Markt auf, oder wie?
Ganz genau. Die US-Kanzlei, die vollen, legalen und vor allem unlimitierten Zugriff auf diese Frontier-KI hat, die nutzt Systeme, die hunderte Seiten Vertragsrecht in Sekundenbruchteilen nicht nur zusammenfassen, sondern sofort logisch auf Präzedenzfälle prüfen.
Wahnsinn.
Die können dem Klienten in Mailand die gleiche oder sogar eine bessere rechtliche Analyse in einem Zehntel der Zeit und zu einem Bruchteil der Kosten anbieten.
Und die Mailander Kanzlei? Die ist gefesselt an ihre schwächeren europäischen Modelle oder wird von internen Risikoaudits komplett blockiert?
Ja, die verliert nicht nur Aufträge, sie verliert ihre Preissetzungsmacht komplett. Die Margen, die früher das europäische Wirtschaftswachstum befeuert haben, die fließen jetzt in Form von Software-Lizenzen und abgewanderten Marktanteilen direkt in die USA ab.
Das ist eine echt brutale Dynamik. Wir lagern also schleichend unsere Wettbewerbsfähigkeit aus, während wir uns regulatorisch noch auf die Schulter klopfen, dass wir ach so sicher sind.
Sehr gut zusammengefasst, ja.
Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, zeigt unser Quellenmaterial für das Jahr 2028 einen noch fundamentaleren technologischen Bruch.
Oh ja, das Jahr 2028 ist ein echter Wendepunkt.
Bisher, also so bis etwa 2027, konnte ich als Nutzer bei diesen komplexen KI-Aufgaben immer noch so eine Art Reasoning-Prozess beobachten, richtig?
Mhm. Also ich dachte immer, die Maschine schreibt quasi so ein inneres Notizbuch, generiert englische Sätze, überlegt so Schritt für Schritt, was sie tun soll. Und das gab uns ja ein trügerisches Gefühl von Transparenz, weil wir das mitlesen konnten. Und das ändert sich jetzt.
Ja, diese Transparenz war eigentlich immer nur ein künstliches Korsett für die KI.
Wie meinst du das?
Naja, menschliche Sprache, also mit ihrer Grammatik, den Wörtern, dieser ganzen linearen Struktur, das ist für einen Computer ein extrem ineffizientes, verlustbehaftetes Kompressionsformat. Wenn wir die Maschine zwingen, in englischen Sätzen zu denken, verlangsamen wir sie massiv.
Okay, das heißt, das kostet einfach zu viel Rechenleistung. Genau. Und im Jahr 2028 sprengen diese Frontiermodelle dann diese Fesseln. Sie wechseln vollständig auf hochdimensionale Vektoren.
Okay, warte mal. Hochdimensionale Vektoren, das müssen wir kurz für unsere Hörer entschlüsseln. Was genau passiert da unter der Haube, wenn die menschliche Sprache als Zwischenschritt einfach wegfällt?
Stell dir mal vor, du versuchst einem guten Freund ein extrem komplexes, sehr emotionales Erlebnis zu beschreiben. Du hast das Gefühl und die ganze Situation in deinem Kopf, also ein ganzheitliches Konstrukt.
Mhm.
Aber du musst es jetzt mühsam Wort für Wort in Sätze übersetzen. Das dauert extrem lange und ist am Ende sowieso ungenau.
Ja, man findet oft nicht die richtigen Worte.
Exakt. Und die KI-Modelle hören einfach auf, diese Übersetzung in Sprache für ihre internen Denkprozesse zu nutzen.
Krass.
Sie verarbeiten Konzepte dann als Punkte in einem, sagen wir mal, 10.000-dimensionalen mathematischen Raum. Beziehungen zwischen Konzepten werden nicht mehr durch Sätze gebildet, sondern durch extrem rasante geometrische Vektorrechnung. Das Modell springt von Prämisse A zu Schlussfolgerung Z, ohne den Weg dazwischen in für uns verständlichen menschlichen Begriffen auszuformulieren.
Aber Moment mal, das ist doch der absolute Albtraum für jede Aufsichtsbehörde.
Und wie?
Ich meine, wenn ich nicht mehr nachvollziehen kann, ob das System jetzt diskriminiert, ob es halluziniert oder auf Basis welcher obskuren Kriterien es jetzt eine Kreditvergabe ablehnt, wie soll ich das jemals auditieren? Der Europäische AI Act baut doch genau auf dieser Nachvollziehbarkeit auf.
Du kannst es mit klassischen Methoden einfach nicht mehr auditieren. Punkt.
Puh.
Das ist das sogenannte Blackbox-Dilemma in seiner reinsten Form. Das System liefert brillante, fehlerfreie Ergebnisse, aber der kognitive Pfad dorthin ist für uns völlig unlesbar geworden.
Aber das nehmen die Amerikaner dann einfach in Kauf.
Die US-Entwickler nehmen diesen Kontrollverlust absolut bewusst in Kauf, ja.
Warum?
Weil der Geschwindigkeitsgewinn einfach astronomisch ist. Da das System nicht mehr an diese langsame Sprache gebunden ist, rechnet es um ein Vielfaches schneller. Und das führt dann zur Geburt von diesen massiven autonomen KI-Agentenschwärmen.
Agentenschwärme, die dann quasi selbst anfangen, neuen Code oder neue KI-Architekturen zu entwerfen.
Vollkommen richtig. In den US-Laboren sitzen dann Millionen dieser vektorbasierten Agenten auf gigantischen Rechenclustern und forschen, Tag und Nacht.
Wahnsinn.
Sie schreiben Code, sie verwerfen Hypothesen, sie optimieren ihre eigene Hardware-Nutzung. Die technologische Innovationsrate, die löst sich da komplett vom Rhythmus menschlicher Entwicklerteams. Und hier trifft Europa dann auch der nächste harte Schlag.
Der Brain Drain, oder?
Genau, der Brain Drain.
Ja, das leuchtet mir total ein. Ich meine, stell dir vor, du bist ein brillanter europäischer Forscher. Du sitzt, sagen wir mal, am Max-Planck-Institut und hast Zugang zu so einem kleinen Cluster, wo du monatelang an einer einzigen Hypothese rumfeilen musst. Und drüben in Kalifornien testet eine Maschine mal eben 10.000 Hypothesen noch vor der Mittagspause. Da geht es doch dann bei den Forschern gar nicht mehr nur ums Gehalt.
Nee, das Gehalt ist da wirklich nur noch der Bonus. Als Spitzenforscher willst du an der Front der Erkenntnis stehen.
Klar.
Wenn dein Werkzeug in Europa ein kleines Mikroskop ist, aber das Silicon Valley drüben das James-Webb-Teleskop betreibt, naja, dann wechselst du den Kontinent. Das europäische Ökosystem blutet intellektuell regelrecht aus, weil die klügsten Köpfe dorthin migrieren, wo der Compute ist.
Um diese neuen autonomen Agenten-Frameworks zu steuern?
Ganz genau.
Okay, also fassen wir mal kurz diese Kettenreaktion zusammen, die sich da aufbaut.
Gern.
Wir haben also kein ausreichende Compute. Dadurch kriegen wir schwächere, verzögerte Modelle. Schwächere Modelle führen zu dieser massiven Schatten-IT und zu Margenverlust bei unseren Firmen. Und der Margenverlust, gepaart mit diesem neuen Vektorcomputing, führt zum Exodus unserer besten Forscher.
Eine perfekte Kaskade.
Ja, echt deprimierend. Und wenn wir in den Analysen nun auf die Jahre 2030 und 2031 schauen, dann sehen wir ja quasi die makroökonomische Quittung für all das.
Die Zahlen sind hart.
Die europäische Wirtschaft wächst nur noch mit so 1,6%, während die USA bei fast 4% liegen. Und nun passiert im Szenario etwas, das unsere Gesellschaft und auch jeden, der hier gerade zuhört, in seinen Grundfesten erschüttern dürfte.
Ja.
Die absolute Automatisierung von kognitiver Einstiegsarbeit.
Um diese Entwicklung wirklich zu greifen, müssen wir uns kurz ansehen, wie maschinelles Lernen bisher in der Praxis aussah.
Okay.
Also bis in die späten 2020er Jahre hinein waren Modelle im Grunde statisch, sobald sie einmal fertig trainiert waren. Man spricht da von eingefrorenen Gewichten.
Also das Modell lernt nach dem Release nichts mehr Neues dazu und gefragt hat, ob KI demnächst meinen Job übernimmt.
Haha, ja.
Ich habe immer gesagt, hey, ein Sprachmodell weiß doch gar nicht, dass der Marketingchef und der Vertriebsleiter bei uns seit 3 Jahren kein Wort mehr miteinander reden.
Stimmt, dieses Bauchgefühl.
Genau. Es hat keine Intuition für die ungeschriebenen Gesetze, keine Firmenpolitik im Blut. Das war für mich immer so die letzte sichere Bastion der menschlichen Erfahrung in kognitiven Jobs.
Und genau diese Bastion fällt jetzt.
Oh je.
Mit der Einführung von Continual Learning, also kontinuierlichem Lernen. Das ist kein kleines Update, das ist ein völliger Paradigmenwechsel in der Architektur.
Was machen die da anders?
Die Modelle überwinden das alte Problem des katastrophalen Vergessens. Sie können jetzt ihre internen neuronalen Gewichte während der Nutzung live anpassen und feinjustieren, ohne dass altes, fundamentales Wissen zerstört wird.
Das heißt, die Maschine baut sich tatsächlich so eine Art synthetische Intuition auf?
Exakt. Nehmen wir mal das Beispiel einer Unternehmensberatung aus unserem Szenariotext. Die US-Beratung installiert einen KI-Agenten der neuesten Generation tief in ihrem internen Firmennetzwerk.
Okay.
Dieser Agent sitzt virtuell in jedem Meeting, er liest jede E-Mail mit, er analysiert jeden noch so kleinen Slack-Verlauf.
Und dann?
Nach 6 Wochen versteht dieses System die internen Machtdynamiken dieses Unternehmens besser als ein menschlicher Berater, der seit 5 Jahren dort arbeitet.
Wahnsinn!
Es weiß dann, okay, Projektvorschläge an Abteilungsleiter A. Die müssen immer mit harten Daten und Diagrammen beginnen, während Abteilungsleiterin B eher auf visuelle Storyboards steht.
Es lernt quasi den Flurfunk.
Ja. Es lernt sogar, wie man kritische E-Mails so diplomatisch formuliert, dass am Ende niemand sein Gesicht verliert.
Aber warte mal, Was bedeutet das denn dann für den Absolventen der Betriebswirtschaft oder von mir aus Jura, der gerade frisch von der Universität kommt?
Tja.
Bisher war der Deal doch immer, du kommst als Junior ins Unternehmen, du kostest die Firma zwar Geld und machst am Anfang ziemlich viele Fehler, aber wir bilden dich jahrelang aus, damit du dieses ganze institutionelle Wissen aufbaust und irgendwann, nach Jahren, bist du als Senior dann richtig profitabel.
Und genau dieses Ausbildungsmodell kollabiert jetzt komplett.
Komplett.
Komplett. Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht gibt es in diesem Szenario von 2031 einfach keinen rationalen Grund mehr, einen Juniorberater, einen Junioranwalt oder einen Juniorprogrammierer neu einzustellen.
Weil die KI billiger ist.
Nicht nur das. Die KI beginnt ja nicht bei Null wie ein Uni-Absolvent. Sie beginnt sofort auf dem Niveau eines Seniors und lernt dann jeden Tag kontinuierlich unternehmensspezifisch dazu. Und das Ganze für einen winzigen Bruchteil der Kosten eines europäischen Akademikergehalts.
Krass. Und da sind wir dann voll im europäischen Dilemma angekommen.
Genau da.
Unsere Unternehmen sitzen ja eher auf unfassbar hohen Personalkosten, extrem strengen Arbeitsgesetzen und einer Demografie, die ohnehin permanent Fachkräftemangel schreit.
Mhm.
Wenn unsere Firmen nun versuchen, mit echten menschlichen Junioren gegen diese amerikanischen Firmen anzutreten, die diese skalierbare, kontinuierlich lernende Vektor-KI einsetzen, dann ist das doch überhaupt kein fairer Wettbewerb mehr. Das ist ein wirtschaftliches Blutbad.
Das ist ein sehr hartes Wort, aber die Zahlen im Szenario belegen diesen Druck echt eindrucksvoll. Unternehmen, die keinen Zugriff auf diese Technologien haben oder sie, und das ist oft der Fall, aus Compliance-Gründen nicht in ihre Kernprozesse integrieren dürfen, die werden schlichtweg aus dem Markt gepreist.
Einfach abgehängt.
Ja. Europa hat ja immer geglaubt, sein größtes Kapital seien die hervorragend ausgebildeten Ingenieure, die ganzen klugen Akademiker.
Das war immer unser Stolz.
Aber dieses Continual Learning entwertet den Einstieg in diese ganzen Karrieren massiv. Wer nicht bereits auf einem absoluten, unersetzbaren Expertenniveau agiert, der wird durch ein System ersetzt, das niemals schläft, keine Urlaubsansprüche hat und nach wenigen Wochen eben die Firmenpolitik besser beherrscht als jeder Flurfunk.
Puh, da muss man echt mal kurz tief durchatmen.
Ja, das ist harter Tobak.
Lass uns diese immense Informationsflut mal strukturieren für unsere Hörer. Wir haben hier ja quasi eine gnadenlose Ursache-Wirkungskette dekonstruiert heute.
Die Kausalität ist dabei auch völlig unbestreitbar. Alles nimmt seinen Anfang bei der Infrastruktur.
Also der fehlende Compute.
Genau. Der Verzicht auf diese massiven Investitionen in die reine Rechenleistung, das ist der Dominostein, der alles auslöst. Dieser Mangel führt unweigerlich zu architektonisch schwächeren und extrem verzögerten KI-Modellen.
Und die schwachen Modelle, die zwingen unsere europäische Wirtschaftsstärke dann in diese riskante Schatten-IT, weil die Leute einfach arbeiten müssen. Wodurch die amerikanischen Anbieter fröhlich die ganze Wertschöpfung abschöpfen.
Richtig. Und der verzweifelte Versuch der Politik, das System über klassische Transparenzregeln irgendwie zu kontrollieren, der scheitert dann krachend an der Evolution zu diesen Vektorberechnungen.
Was dann unsere besten Forscher ins Ausland treibt.
Exakt. Und am Ende dieser ganzen Kaskade steht dann eine Wirtschaft, die durch kontinuierlich lernbare Algorithmen ihrer lukrativsten Einstiegsjobs beraubt wird.
Es ist echt eine harte didaktische Lektion. Man kann fundamentale Physik, also Hardware und reine Energie, einfach nicht durch Gesetze, Regulierung oder, naja, reines Wunschdenken ersetzen.
Nein, das funktioniert nicht.
Für dich als Hörer bedeutet das ganz konkret. Schau dir echt mal dein eigenes Arbeitsumfeld an. Verlässt sich dann Unternehmen gerade auf abgeschottete, angeblich supersichere europäische Insellösungen, die aber funktional eigentlich völlig hinterherhinken?
Das ist eine super wichtige Frage.
Und gibt es bei euch vielleicht auch bereits eine schweigende Mehrheit, die komplexe Aufgaben heimlich über externe OS-Dienste löst, weil eure internen Tools einfach versagen? Und vor allem, bereitest du dich persönlich auf eine Welt vor, in der die Fähigkeit, institutionelles Wissen aufzubauen, kein menschliches Monopol mehr ist?
Das ist die Kernfrage für die eigene Karriereplanung.
Bevor wir diesen Deep Dive aber für heute schließen, möchte ich dir noch einen letzten Gedanken mitgeben. Etwas, das mir bei der Vorbereitung dieser Quellen wirklich keine Ruhe gelassen hat.
Da bin ich jetzt gespannt.
Wir sprechen die ganze Zeit über Europa gegen die USA, über den Schutz unserer nationalen Daten, über Souveränität. Aber wenn wir im Jahr 2031 Modelle haben, die gar nicht mehr in menschlicher Sprache denken, die sich in millionenfachen autonomen Schwärmen selbst optimieren
und kontinuierlich die Strukturen menschlicher Organisationen erlernen. Spielt das Konzept des Nationalstaates dann überhaupt noch irgendeine Rolle?
Das ist echt ein philosophischer Sprengsatz.
Ja. Wenn eine nichtmenschliche Intelligenz global in Sekundenbruchteilen operiert, züchten wir dann nicht gerade eine planetare Infrastruktur heran, für die unsere klassischen Ideen von Zollgrenzen, von Exportkontrollen und so lokalen kleinen Rechenzentren so bedeutungslos sind wie ein Stoppschild für eine Wolke?
Wahnsinn! Ein Gedanke, den man vielleicht heute Nacht echt mal sacken lassen sollte.
Absolut. Danke dir, dass du uns als Hörer bei dieser ziemlich intensiven Reise in die Zukunft begleitet hast.
Die Analyse dieser Mechanismen ist wirklich der einzige Weg, nicht von ihnen überrollt zu werden. Also vielen Dank fürs aufmerksame Zuhören.
Dem ist absolut nichts hinzuzufügen. Nimm diese Perspektiven gerne mit in deine nächsten Strategie-Meetings. Stell mal die unbequemen Fragen, bevor sie jemand anders für dich beantwortet. Und natürlich, sei auch bei der nächsten Folge von Prompt mich mal wieder mit dabei, wenn wir die spannendsten Insights für dich entschlüsseln. Bis dahin, mach's gut!